Also, normalerweise denken wir bei einem Konflikt ja an eine ziemlich einfache Gleichung. Jemand verhält sich falsch, es gibt Streit, man diskutiert es aus und fertig.
Genau, so die Theorie im Alltag.
Aber was passiert, wenn diese logische Gleichung völlig versagt? Wir machen heute eine tiefgehende Betrachtung des fünften Kapitels der TIP for Kids Initiative, also Trauma-Informed Practice. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Denn selbst wenn du nicht täglich mit Kindern arbeitest, ändert das echt alles, wie du menschliches Abwehrverhalten verstehst.
Absolut. Weil diese klassische Konfliktlösung bei traumatisierten Kindern oft massiven Schaden anrichtet, anstatt zu helfen. Ein Konflikt ist in dem Kontext eben selten bewusster Trotz.
Sondern?
Naja, wir sprechen hier von einem Nervensystem, das im absoluten Überlebensmodus feststeckt. Trauma stört die emotionale Regulation. Der Präfrontalkortex, also der rationale Teil des Gehirns, schaltet sich quasi einfach ab.
Krass, das Gehirn geht also offline.
Richtig. Und Konflikte entstehen dann in diesen Momenten aus einer tiefen Unsicherheit, aus Misstrauen oder einer gefühlten unmittelbaren Bedrohung.
Weißt du, ich stelle mir das kindliche Verhalten da immer wie so einen extrem empfindlichen Rauchmelder vor. Der schlägt bei einem minimal verbrannten Toast exakt genauso ohrenbetäubend und panisch Alarm wie bei einem echten Lichterloh-Hausbrand. Er differenziert da gar nicht mehr.
Was hier faszinierend ist, dieser Vergleich trifft den absoluten Kern der Biologie. Wenn du einen kaputten Rauchmelder hast, schimpfst du ja auch nicht mit dem.
Nee, ich lüfte den Raum.
Ganz genau. Wir müssen aufhören, das Kind für diesen unbewussten Überlebensmechanismus zu bestrafen. Wir müssen stattdessen helfen, die gefühlte Bedrohung abzubauen. Nur so entsteht überhaupt ein sicherer Raum, in dem Heilung möglich wird.
Das leuchtet völlig ein. Aber wenn es kein böser Wille ist, was löst diesen Rauchmelder dann aus? Das ist ja oft wie ein unsichtbares Minenfeld, oder?
Ja, das sind die Trigger. Und die verändern sich enorm, je älter man wird. Bei Vorschulkindern ist die Welt noch sehr unmittelbar und sensorisch. Da reicht oft schon ein plötzliches, lautes Geräusch oder ein bestimmter Ort für eine direkte Kampf-Flucht-Erstarrungsreaktion.
Okay, und wenn sie älter werden?
Bei Schulkindern wird es komplexer. Da alarmieren bestimmte Gerüche oder visuelle Flashbacks das Nervensystem. Und bei Jugendlichen geht es dann stark nach innen.
Also ins Soziale.
Genau, Isolation, Social Media oder eigene düstere Gedanken werden zu massiven Bedrohungen.
Also kann eine minimal erhobene Stimme für ein traumatisiertes Kind quasi wie eine emotionale Zeitmaschine wirken, so dass es direkt ins Trauma zurückkatapultiert wird.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann wird plötzlich völlig logisch, warum ein abrupter Rückzug oder extreme Aggression bei einer harmlosen Kritik oft absolut nichts mit dir zu tun haben.
Sondern mit der Vergangenheit.
Exakt. Das Gehirn des Kindes ist gar nicht in der Gegenwart. Es reagiert auf eine alte Lebensgefahr, die durch diesen Trigger wieder real geworden ist.
Okay, der Alarm schrillt, wir sind in der Vergangenheit. Wie kommunizieren wir jetzt deeskalierend? Die Quelle sagt ja, Emotionen zwingend validieren. Zum Beispiel, wenn du wütend bist, schlag ein Kissen, denn wir machen keine Dinge kaputt.
Richtig. Das stoppt die Zerstörung, erlaubt aber das Gefühl. Und dann helfen Erdungstechniken, wie ganz bewusst die Schwerkraft zu spüren oder Dinge im Raum zu zählen.
Warum genau holt das jemanden runter?
Weil es das Gehirn zwingt, physische Echtzeitdaten zu verarbeiten. Spürst du das Gewicht deiner Füße auf dem Boden, merkt dein Nervensystem, oh, ich bin im Hier und Jetzt, der Boden trägt mich.
Ah, und es gibt keine unmittelbare Gefahr.
Genau. Erst danach sind faire Streittechniken wie Ich-Botschaften überhaupt möglich. Und ganz wichtig, man soll Diskussionen auf maximal 30 Minuten begrenzen.
Hier wird es wirklich interessant. Ist so ein striktes Limit mitten in einem hochemotionalen Streit überhaupt realistisch durchsetzbar? Wenn die Fetzen fliegen, schaut man doch nicht auf die Uhr und bricht ab.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Es mag völlig kontraintuitiv wirken. Aber diese klare zeitliche Begrenzung schafft immense Vorhersehbarkeit. Für ein dysreguliertes Gehirn ist Unendlichkeit extrem bedrohlich.
Wenn das Kind also weiß, der Konflikt ufert nicht endlos aus, sinkt der Stress.
Ja, massiv. Nach 30 Minuten ist Pause. Danach kann man mit restaurativen Praktiken ansetzen wie dem Circle Process. Man sitzt buchstäblich im Kreis auf Augenhöhe. Jeder darf der Reihe nach sprechen, ohne unterbrochen zu werden.
Das nimmt dann die Hierarchie aus dem Raum.
Absolut. Und die frontale Bedrohung verschwindet, sodass Verletzlichkeiten sicher geteilt werden können.
Also, was bedeutet das alles? Aktives Zuhören, verlässliche Struktur und Empathie bilden das unerschütterliche Fundament, um diese Traumazyklen zu durchbrechen. Du hast jetzt quasi ein Werkzeugset, um die wahren Ursachen hinter einem Konflikt zu erkennen und den sprichwörtlichen Rauchmelder zu lüften.
Ganz genau. Die Kernaufgabe ist Koregulation. Wir müssen unseren eigenen ruhigen Zustand nutzen, um das Nervensystem des Gegenübers zu stabilisieren, weil Kinder das primär durch Nachahmen lernen.
Und genau das lässt uns mit einer ziemlich provokanten Überlegung für dich zurück. Wenn das nächste Mal jemand völlig die emotionale Kontrolle verliert, was verrät deine eigene, unbewusste, körperliche Reaktion darauf eigentlich über deine ganz eigenen, vielleicht noch unaufgearbeiteten Trigger?